Deutschlandfunk, Büchermarkt. Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Manche dieser Gedichte hätte ich selbst gern geschrieben, notiert Friederike Mayröcker 1985 in einem Geleitwort zu Thomas Klings Gedichtband Erprobung herzstärkender Mittel. Das in der Düsseldorfer Eremitenpresse erschienene Buch verhilft dem damals 29-jährigen Lyriker zum Durchbruch. Zuvor hatte er sich mit seinen Lesungen, in denen er seine Texte im mündlichen Vortrag zu Stimmereignissen modulierte, bereits einen Namen gemacht. Später erschienen Klings Gedichte und Essays, die ihn rasch als einen der sprachmächtigsten Lyriker seiner Zeit auswiesen, bei Suhrkamp ab 1999, dann bis zu seinem frühen Tod 2005 bei Dumont. Vor einigen Tagen sind zu seinem 15. Todestag Thomas Klings Werke in 4 Bänden nun erschienen. Samuel Hamen stellt uns die Ausgabe als unser Buch der Woche hier im Deutschlandfunk vor.
Als Thomas Kling 2005 im Alter von 47 Jahren stirbt, ist die Bestürzung groß. Mit ihm sei ein Bild- und Sprachspeicher gestorben, schreibt der befreundete Schriftsteller Marcel Bayer. Ein Historiker, ein Medienbewanderter und Menschenkenner wie nur wenige. Der Kritiker Michael Braun erinnert daran, dass Kling der Sprache wieder ihren Körper, ihre sinnliche Materialität zurückgegeben habe. Und Ina Hartwig spricht von einem Werk, das längst groß, aber noch lange nicht vollendet war. Es ist ein Werk, das den Lesern und Zuhörern folgendermaßen in Erinnerung geblieben ist.
Aus Wespenhälsen schwappt's Stichwort aufs Stichwort. Schwappt's Gestichel, Stechen, Schlafen, das Gestochene. Lass die Sattstanze stanzen, direkt das chinesische Horoskop. Schick mir dein Hopi-Telegramm. Ich geb dir die Wortgarotte, dass du sie an mir ausprobieren kannst. Gänsefüßchen. Ich kann ohne das Wort Prsching nicht lehm. La die Sattstanze tanzen.
Bei Suhrkamp ist Thomas Klings Schaffen nun in seiner ganzen Lautstärke, Bandbreite und Belesenheit erschienen. In 4 Bänden, auf knapp 2000 Textseiten, lässt sich der Lyriker und Essayist so facettenreich wie noch nie entdecken. Gedichte wie das gerade auszugsweise gehörte und von Kling vorgetragene Ratinger Hof ZB1 stehen neben unveröffentlichter Lyrik aus dem Nachlass. In entlegenen Katalogbänden erschienene Essays neben Radiokritiken. Wer sich mit Kling beschäftigt, beschäftigt sich mit Mythen. Es beginnt mit seinem Erscheinen in der Kölner Literatur- und Kunstszene. Ein Energieschub, ein Störfall. In den Erinnerungen der Weggefährten, ebenso wie in den Literaturgeschichten, ist Klings Name längst mit einer ästhetischen Disruption verbunden. 1984 tritt er als Neuling im Rahmen des Wettbewerbs Lyrik in NRW in Lüdenscheid gemeinsam mit 9 Dichtern an. Und der Unterschied hätte größer nicht sein können. Während viele ihre Naturbeobachtungen und Seelenbeschreibungen bedächtig vortragen, zischt, flüstert und raunt Kling seine Gedichte dem Publikum entgegen. Es geht um den Suff in Punkkneipen, den Tod in Altersheimen und die Gewalt historischer Erfahrung, die selbst im Schrebergarten durchscheint.
Da draußen? Weiter. Horrorvideo, gegrülltes Fassbier und. Wildschwänrausch aus aller Mund, dem schwulen Witzchen folgen. Glas, Ex, Cracker. Wer hat den schärfsten Gartengrill? Wer hat die schönsten Schäfchen? Wer hat das Ghetto bombardiert? Verschluss, die Stachelbeeren vollgereiert.
Er uns wie nach Haus geeiert.
Sprachinstallationen nennt er seine Lesungen in Anlehnung an die Installationen und Performances der bildenden Künstler, mit denen er in der Umgebung der Düsseldorfer Kunstakademie zusammentrifft. Es ist just diese Kontrastwirkung zur von Kling regelmäßig diffamierten Wasserglaslesung, die ihn binnen weniger Jahre zum Kraftfeld einer zuerst regionalen, dann nationalen Lyrikszene macht. Als er 1988 von Düsseldorf nach Köln zieht, schreibt die Düsseldorfer Illustrierte, der wildeste Lyriker vom Rhein verlasse die Stadt. Komm zurück, Tiger, trauert sie ihm hinterher. 2 Jahre zuvor erscheint in der Kölner Eremitenpresse der Band Erprobung herzstärkender Mittel, der Kling zum Durchbruch verhilft. wie alle zu Lebzeiten veröffentlichten Bücher, ist er Teil der Ausgabe, die von Marcel Beyer in Zusammenarbeit mit den Germanisten Frieder von Amon, Per Trilke und Gabriele Wix besorgt wurde. Die Edition erlaubt es erstmals, die so oft vorgebrachte Story vom Furor Poeticus, vom explosionsartigen Erscheinen des Lyrik-Querulanten zu differenzieren. So sind Beiträge einsehbar, die Kling zwischen 1977 und 81 für den Zwiebelzwerg schreibt, eine Zeitung für Kunst und Soziales, die von Schulfreunden Klings herausgegeben wird. Darunter sind Kritiken, Porträts und Überblicks-Essays zum Dadaismus. In der Besprechung von Klaus Kinskis Autobiografie Erdbeermund schimmert 1978 bereits jener stilisiert freche, eigenwillige Ton durch, mit dem Kling sich, ohne Scheu vor der plakativen Aburteilung, durch die Literatur- und Kulturgeschichte bewegen wird. Kinski präsentiere sich in seinem Buch, schreibt der 21-Jährige, mit dem verhaltenen Charme einer abgewrackten Nutte, die sich auf St. Pauli im Schaufenster anpreise. Später wird Kling, auch das ist hier nachzulesen, Hans Magnus Enzensberger als Museumswärter bezeichnen, Ingeborg Bachmann eine artifizielle Schneewittchenhaftigkeit zuweisen und Peter Rühmkopf die Eleganz eines Kartoffelsacks attestieren. Erhellender noch als die Beiträge für den Zwiebelzwerg ist der Abdruck von Klings Debüt. 1977 erscheint im Kunstverlag Gregor Schell und Thomas Scherenberg der Gedichtband mit dem Titel »Der Zustand vor dem Untergang«. Schell und Scherenberg sind besagte Schulfreunde, mit denen Kling sich Ende der 70er Jahre publizistisch betätigt. In den 35 Gedichten tastet sich der Autor an den Expressionismus heran. Da wohnt das Brüllen versteinernder Fische in einem Du, da legt sich Schnee wie Schimmel über die blasse Wintersaat. Ein Jungdichter entdeckt schreibend eine Epoche für sich, die ihn zeitlebens beschäftigen wird, und läuft dabei Gefahr, als Epigone zu enden. Auch die später so vehement verunglimpfte neue Subjektivität, Kling spricht vom Alltagsgedicht in seiner ganzen, nur zu bekannten Schlechtraufität, ist im Erstling hier und da eingeschrieben. Wenn diese fundiert erarbeitete Werkausgabe etwas verdeutlicht, dann wie stark und strategisch Thomas Klings Autonomie und Profilierungswille von Anfang an ist. Er betreibe mit seinen Texten fast immer, wenn auch manchmal nur versteckt, Werk- und Literaturpolitik, schreibt der in Leipzig lehrende Germanist Frieder von Amon in seinem Nachwort zum vierten Band, der auf mehr als 800 Seiten Klings Essays und journalistische Beiträge versammelt. Das zeigt sich nicht zuletzt in der Art, wie er mit seinem Debüt verfährt. Kling zerschneidet die Restauflage, verpackt sie in Tüten und verkauft sie bei der Gegenbuchmesse 1979. Marcel Beyer skizziert die Episode erstmals in seinem Nachwort zum dritten Band, der unter anderem bisher unveröffentlichte Lyrik nach Werkphasen gliedert.
500 Gramm Büchergulasch kosten 1,57 Mark. Eine Hausmitteilung in der nächsten Ausgabe des Zwiebelzwerg vermeldet, bei Ladenschluss war dieser Warenposten fast total ausverkauft. Ein Erfolg also, fast total, aber kein literarischer.
Der Flop wird als Coup verwertet. Ein starkes Medienbewusstsein und ein Know-how, wie sich literarische Aufmerksamkeit verwalten lässt, legt Kling zeitlebens an den Tag. In einem bisher unbekannten Beitrag für den Südwestfunk Baden-Baden stellt er dann auch die perfekte Selbstinszenierung des Dadaisten Walter Serner heraus und lobt dessen Prosa samt ihrer schwindelerregenden, schnellen und zeitgemäßen Schnitttechnik. Auch wenn Kling im Laufe der 90er Jahre gesetzter wird und mehr als historisch versierter Spracharchäologe auftritt, kommt ihm die inszenatorische Energie nicht abhanden. Per Trilke spricht völlig zu Recht davon, dass es Kling wie keinem anderen Dichter der 80er und 90er Jahre gelungen sei, sich als Marke zu etablieren. Als ihm 1997 der Peter-Huchel-Preis verliehen wird, sagt Kling in seiner Dankesrede:
Was und wie der Dichter liest, sekundär, die große Mehrzahl des Publikums will den Prominenten vor sich sehen, wird zum Saugnapf, den es nach dem Andocken an die öffentliche Person verlangt. Das sind die Spielregeln und kein Künstler hat sich da zu beschweren.
Mit Brennstaben erscheint 1992 bei Suhrkamp ein Gedichtband, der einen Umbruch markiert. Gabriele Wix spricht in ihrem Nachwort davon, dass das Zerlegen des Sprach- und Sprechflusses in Einzelsegmente, das den typischen Klingschen Sound garantierte, in diesem Buch an ein Ende gelange. Das System sei am Rande der Unverständlichkeit kollabiert. Nach einer mehr als einjährigen Schaffenspause finde, so Wix, der in Bingen geborene Kling anschließend zu ruhigeren und gemäßigteren Textpartituren. Gleichwohl gibt er seine Neugierde für Etymologien, Lexika und verschüttgegangene Wissensbestände nicht auf. In dem 1999 erschienenen Band Fernhandel spielt erneut der Erste Weltkrieg eine tragende Rolle.
Zur Frühjahrsaison natürlich von Marne, gar noch nicht die Rede. Ab Herbst war dann das kleine Schwarz natürlich angesagt. Gesagtes kleines Schwarz. Gesagte Schwarztöne, die allgemeiner wurden. Besagte Zunahmen, Zunahmen in dem Maße, wie die Herzgruben und Töne schwächer, dann weg und abgeschaltet wurden. Und die Listen, Ciel, sprach überlagert von Namen und Abersprachen. Noch war die Grippe nicht in Sicht.
Bei der Erstveröffentlichung im Dumont Buchverlag war dieses Gedicht mit dem Titel »Die Modefarben 1914« nicht nur les-, sondern auch hörbar. Fernhandel war ebenso wie dem 2002 erschienenen Band »Sondagen« eine Audio-CD beigegeben, für die Kling einzelne Gedichte eingelesen hatte.
Wo? Im. Wo im anderswo die Herztöne kenntlich wären, blinkende Kennung, Kennungen der Landschaften, die Flussnamen abhorchen, Sumpfgebiete, Gebirge oder andere Auffaltungen von Fleisch, ein verblombtes Jahrhundert.
Auf die Bedeutung der auditiven Komponente weist der Dichter selbst wiederholt hin.
Die 90er, genauer ab Mitte der 90er, haben bekanntlich ein neues Bewusstsein für den gut gelesenen und besser geschriebenen dichterischen Text gebracht, auf Leser, Hörer wie auf Autoren- und Verlegerseite. Sonnenklar, das Hörbuch ist eine positive Erweiterung.
Die von Suhrkamp betreute Ausgabe verzichtet auf dieses mündliche Standbein. Thomas Kling tritt den Lesern grundsätzlich schriftlich entgegen und schreibt dabei doch ständig über das intrikate Verhältnis von Schriftlichkeit und Mündlichkeit.
Dichtung, Recherche, dann Atem, Rhythmus, Gefühl, Klangzonenquerung, Klimatechnik, Gedichtpräsentation. Dichterauftritt ist seit den 80ern endlich wieder Theaterform geworden. Ich spreche nicht von, ich frage nicht nach diesen Hauruck-Performances. Performances, in denen schlechter Text mies rübergebracht wird, aller Orten. Ich spreche von Dichtung, die Zeiträume querend, schriftlich und dann wieder live, mündlich funktioniert.
Mit seinem expansiven Werkverständnis, zu dem mündliche Interpretationen ebenso gehören wie besondere Covergestaltungen und intermediale Arbeiten, stellt Kling die Editionsphilologie ganz grundsätzlich vor Probleme. Die Duo-Auftritte mit dem 2012 verstorbenen Schlagzeuger Frank Kölges sind ebenso zu berücksichtigen wie die Gemeinschaftsprojekte mit seiner Lebensgefährtin, der bildenden Künstlerin und Fotografin Ute Langanki. Vor diesem Hintergrund verweist das Herausgeberteam denn auch auf den Mehrwert und die Notwendigkeit einer historisch-kritischen Ausgabe. Wenn sie denn lanciert würde, müsste sie sich mit dringlichen Fragen rund um Werkumfang und Quellenlage befassen. Wer Thomas Kling in seiner mündlichen Pracht erleben will, lege sich die CD-Box Die gebrannte Performance zu, die Ulrike Janssen und Norbert Wehr 2015 für den Lilienfeld Verlag zusammengestellt haben. Denn die bei Dumont erschienenen Bücher sind seit kurzem ebenso wenig erhältlich wie die binnen Wochen nach Veröffentlichung vergriffene DVD Kling ungelöscht. auf der ein Kölner Atelierauftritt Klings in Ton und Bild festgehalten ist. 1994 zieht Kling mit Ute Langanki von Köln auf die Raketenstation Hombruch bei Neuss. Auf der ehemaligen NATO-Basis, die zum Kunstareal umfunktioniert wird, beziehen sie den Hauptbunker samt Wachturm. Schelmisch distanziert, den Blick auf die kulturelle, landschaftliche und geschichtsträchtige Umgebung gerichtet, lebt und arbeitet Thomas Kling dort, ein melancholischer Spracharchäologe, wie Per Trilke ihn in seinem Nachwort nennt. Die Natur ist nicht mehr nur Schlachtgrabenterrain, sondern ein Ort kontemplativer Erkenntnis.
Und Geräusche, eingebaute Endlosschleifen, Dab-Zikade in den Nächten, Gegenlichter, Ausgeschlafene, Insekten, die ein Tänzchen wagen, Tanzbein schwingen, so der Wind und Wolkenstand es zulässt, früh im diesigen Koordinaten. Einflugschneise, abgetanzte, vollgetankte Dinge, Dinge macht, ja was, aus die Autobahnhornisse, regt sich, überträgt sich.
Das Summen der Hornisse als Sound der Autobahn begegnet einem bereits 20 Jahre zuvor im Debütband. Tatsächlich erlaubt es die Edition, mit der Kling posthum zu Surkamp zurückkehrt, jene Lebenslinien in den Blick zu nehmen, die sein Schaffen von Beginn an durchziehen. Die Wespe als dichterisches Wappentier hat ihren wiederholten Auftritt ebenso wie die körperlichen, technischen und infrastrukturellen Wracks, aus denen letzte Signale austreten. Der Sprache, die Gefahr läuft, vergessen, verschandelt oder verdreht zu werden, muss dabei immer wieder eine prekäre Bedeutung abgerungen werden. So kodiert und manieriert Klings Poetik mitunter sein mag, apolitisch, raunend und ästhetizistisch ist sie nie. Kommunikabel und inkommunikabel zugleich seien Gedichte, schreibt Kling in einem Essay zu Hermetik und Verstehen.
In den 90er Jahren kehrt es wieder und wird genauso ungern gesehen wie in den 50er Jahren, das Hermetische und selbstverständlich das sogenannte experimentelle, wiedergängerisches Etikett aus den 60er Jahren. Weil eine der Bequemlichkeit zuneigende Leser- und Rezensentenschaft die Finger besser von solchen Büchern lässt und lassen soll und weil das beschämende Schlagworte sind, von Hilf- und Verständnislosen, überdies größtenteils grotesk uninformierten Kritikern und Literaturgeschichtlern werden diese Handelsmarken so gedankenfrei wie notorisch gestreut, benutzt wie Abschlagwerkzeug aus den fröhlichen Zeiten der Feuersteinindustrien.
Fulminant ist ohne Frage der von Marcel Beyer betreute dritte Band, der in einem Unterteil unveröffentlichte Gedichte aus dem Nachlass nach Arbeitszeiträumen gruppiert. Nebenschauplätze tun sich auf, ausgelagerte Motive werden einsichtig und zentrale Punkte der Klingschen Poetik ausdifferenziert. Insbesondere die späten Gedichte nach der Jahrtausendwende sind eine Entdeckung. Sie entstehen zu der Zeit, als Kling, der unheilbar an Lungenkrebs erkrankt ist, an seinem letzten Band arbeitet, der Auswertung der Flugdaten. Wohlgemerkt, es sind Verse eines Dichters, der auf die Frage, vor was er zurückschrecke, 10 Jahre zuvor antwortet: Ein Tabu für mich wäre, ich zu sagen, weil das Subjekt schon lange als obsolet erkannt worden ist. Nun, den nahen Tod vor Augen, findet er zu einer neuen Artikulationsform, die Innerlichkeit bejaht und Subjektivität als legitime Sprechhaltung anerkennt.
Vielgebrachte, gebrauchte Frage, die endet auf, echot auf, ich weiß es doch auch nicht, auch nicht. So blitzt der Lehm, Lehm abgesetzt im Abendschein, gegen das Gesetz, gegen Mixgeblitze, weiß.
Wir haben jetzt die Flugdaten auszuwerten, sagte Christian Döring, Klings Lektor bei Dumont 2005 in seiner Grabrede für den Verstorbenen. Mit der nun vorliegenden Ausgabe der Werke in 4 Bänden ist es wie nie zuvor möglich, das säulengleich aufragende Œuvre Thomas Klings zu entdecken, seine außerordentliche historische Tiefenschärfe wertzuschätzen und seiner Prägekraft für die deutschsprachige Literatur der letzten Jahrzehnte nachzuspüren.
Ein Beitrag von Samuel Hamen war das. Er stellte Thomas Klings Werke in 4 Bänden als Buch der Woche hier im Deutschlandfunk vor. Herausgegeben von Marcel Beyer in Zusammenarbeit mit Frieder von Amon, Per Trilke und Gabriele Wix. Erschienen im Berliner Surkamp Verlag, 4 Bände im Schuber, 2692 Seiten, 148 €. Und mit diesem Hinweis verabschiedet sich am Mikrofon des sonntäglichen Büchermarkts Hubert Winkels.